Willkommen zu einer neuen Folge Digital Tax Revolution. Wir beschäftigen uns mit allen relevanten Fragestellungen und Entwicklungen rund um das Thema Digitalisierung im Steuerrecht. Wo gibt es Anwendungen und Potenziale? Wir schauen dafür über den Tellerrand und treffen uns mit Machern und Experten in der Branche. Mein Name ist Robert Müller von Ferrum Tax. Bei Rückfragen oder Vorschlägen für Interviewpartner könnt ihr uns jederzeit unter unserer E-Mail-Adresse podcast@ferrumtax.com erreichen. Willkommen an dieser Stelle wieder mal zu Digital Tax Revolution. In der heutigen Folge gehen wir wieder auf heißes Zeug zur Blockchain-Technologie und zu Blockchain-Anwendungen ein. Ich habe an dieser Stelle wie immer meine Sparringspartnerin am Start, das ist die Claudia. Ein kurzer Disclaimer am Anfang, das ist keine Rechtsberatung, wir reden viel über Recht und Technologie, aber das darf man nicht zusammenwerfen. Claudia, vielen Dank, dass du mit dabei bist.
Ja, hallo zusammen. Willkommen zur neuen Folge. Wir reden ja bekanntlich häufig über die Blockchain-Technologie und Blockchain-Anwendungen. Wir wollen uns eine Anwendung genauer betrachten, und zwar die Centralized Autonomous Organization, abgekürzt DAOs. In Zukunft werden wir uns immer intensiver mit DAOs beschäftigen, aber so viel erstmal vorne ab. Wir steigen in dieser und in der nächsten Folge tief ein in die Thematik. In dieser Folge erläutern wir näher technische Hintergründe und in der kommenden Folge gehen wir auf die rechtlichen Fragen ein und konkret auf die gesellschaftsrechtlichen und steuerrechtlichen Fragen. Aber nun zum Inhalt der heutigen Folge. Robert, unser Experte, leg los.
Sehr gerne. Im Blockchain-Kosmos gibt es ja bekanntlich viele unterschiedliche Anwendungen und nicht alle, aber wir geben ja zumindest hier in diesem Format immer gerne mal einen Ausblick auf neue technische Anwendungen, gerade mit einem speziellen Fokus zum Steuerrecht oder zu Recht im Allgemeinen. Aber mit DAOs kann man eine neue Art der Zusammenarbeit von Personen und Unternehmern erreichen. Das ist jetzt mal ein bisschen anders. Es geht hier nicht um eine reine technische Anwendung, mehr um Organisationsanwendungen im Bereich der Blockchain-Technologie. Und wir wissen ja bereits, die Blockchain-Technologie ermöglicht in ihrer Philosophie die direkte, vertrauenswürdige Kommunikation zwischen unbekannten Parteien. Und dieses Grundkonzept finden wir nun in der Form einer hierarchiefreien Organisation, nämlich den DAOs, wieder. Und im Jahr 2016 wurde durch Blockchain-Programmcode die erste DAO, The DAO, von Christopher Jentsch entwickelt. Und es wurde damit eine digitale Organisation geschaffen, in der im Endeffekt Menschen ohne eine hierarchisch starre Struktur zusammenarbeiten können. Verwaltet und ausgeführt wird die DAO von Computercode, der dann auf einer Blockchain exekutiert wird. Und die Entscheidungsfindung erfolgt quasi in einer gleichberechtigten demokratischen Abstimmung, auch im Bereich des operativen Geschäfts, die dann von einem zumindest theoretisch autarken Programm verwaltet wird. Und gleichzeitig führt diese auf staatliche Regulatorien verzichtende rein elektronisch dezentrale Organisationsform, wie ich sie gerade beschrieben habe, aber zu sehr großen oder zumindest noch nicht geklärten Herausforderungen und Fragestellungen mit bestehenden verbandsrechtlichen, also gesellschaftsrechtlichen und kollisionsrechtlichen sowie steuerrechtlichen Konzepten. Also man bewegt sich hier, und um das direkt auch am Anfang zu sagen, auch wenn hier viele Fragestellungen und Herausforderungen bestehen, wir sind nicht in einem rechtsfreien Raum, weil sehr häufig denkt man das ja gerade bei Blockchain-Anwendungen, bei den Entwicklungen, die werden dann einfach mal rausgehauen, kein rechtsfreier Raum, man muss hier immer das Recht beachten. Ansonsten hat das gerade bei DAOs sehr umfangreiche Haftungsfragen oder Konsequenzen zur Folge.
Da schaust du natürlich als Jurist besonders
Muss ich, auf. Ja, geht nicht anders leider.
Genau, und DAOs bauen wesentlich auf der Blockchain-Technologie auf. Und besonders wichtig sind Smart Contracts. Zur Wiederholung ganz kurz, Attribute von Smart Contracts sind die absolute Exekution von Transaktionen, sowie die ereignisgesteuerten Funktionalitäten. Und liegen bestimmt zuvor definierte Bedingungen vor, führt der Smart Contract diese Bedingungen aus und garantiert eine absolute Exekution. Eine menschliche Interaktion ist in dem Moment nicht mehr notwendig und der Eintritt von Bedingungen kann auch von externen, nicht Blockchain-basierten Quellen abhängig sein und diese bezeichnet man dann als Oracles.
Und die Exekution von DAOs basiert nun zu einem wesentlichen Teil, wie wir gerade mitbekommen haben, auf Smart Contracts. Und für die Umsetzung von Smart Contracts bietet sich, zumindest aus meiner Sicht, es gibt auch noch ein paar andere Blockchain-Systeme, die Ethereum-Blockchain an. Und die Ethereum-Blockchain ist quasi ein Betriebssystem, um es mal sehr flapsig zu sagen, für diese Smart Contracts. Und auf der Ethereum-Blockchain kann nun jeder eigentlich eigene Anwendungen entwickeln. Für den Betrieb dieser Anwendung Verwendet dann Ethereum den sogenannten Weltcomputer, der mit Gas, also das ist quasi eine eigene Kryptowährung, betrieben wird. Das heißt, wenn Transaktionen von den Smart Contracts abgebildet werden oder ausgeführt werden, dann muss das quasi bezahlt werden, sehr simpel gesprochen. Und für das Design von Smart Contracts gibt es unterschiedliche Programmiersprachen. Wenn wir jetzt gerade mal Ethereum herausgreifen, dann gibt es hier Solidity. Es gibt aber auch noch andere technische Möglichkeiten außerhalb von Ethereum, aber wir wollen uns jetzt speziell auf Ethereum konzentrieren. Es gibt bereits sehr viele Anwendungen, die darauf laufen und entwickelt sind, und wir haben eine aktuelle sehr starke Dominanz. Nun, die erste DAO beginnt eigentlich mit einem White Paper von Christoph Jentsch, Decentralized Autonomous Organization to Automate Governance. Und darin wurde im Endeffekt für die Implementierung ein spezieller Programmcode vorgeschlagen.
Genau, und dieser Programmcode konnte von jeder Person verwendet werden, um außerhalb traditioneller Unternehmensformen zusammenzuarbeiten. Und das White Paper richtete sich aber auch an juristische Personen, die ihre rechtlichen und satzungsmäßigen Steuerungsfragen automatisieren wollten. Und umgesetzt wurde das Ganze mit der Ethereum-Blockchain, und Nutzer von The DAO konnten die Kryptowährung Ether an eine Blockchain-Adresse senden und erhielten dafür digitale Eigentums- und Mitbestimmungsanteile, sogenannte Token von The DAO. Und diese Token berechtigten zu einer Stimmabgabe, wie mit dem dadurch eingesammelten Kapital verfahren werden sollte. Und dadurch wurden innerhalb weniger Wochen ca. 160 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Kann man schon mal mitnehmen.
Ja. Kann man schon mal mitnehmen. Ne? Das ist eine schöne Summe, die man so auf dem Konto haben kann. Und der Programmcode enthielt aber eine Schwachstelle. Diese Schwachstelle machte sich ein Angreifer zunutze und konnte dadurch 50 Millionen US-Dollar aus The DAO stehlen. Dieser Fehler konnte nur rückgängig gemacht werden, indem die komplette Ethereum-Blockchain durch einen sogenannten Hard Fork in zwei unterschiedliche Ethereum-Blockchains aufgespalten wurde.
Und dieses DAO-Konzept ist jetzt eigentlich auch nicht aus dem Himmel gefallen. Wir haben hier vom Mitbegründer von Ethereum, Vitalik Buterin, bereits im Jahr 2014 eine Einteilung, wo er DAOs quasi so als den heiligen Gral bezeichnet hat. Und auch wenn es jetzt mit der ersten Umsetzung The DAO nicht so ganz erfolgreich gelaufen ist, inzwischen hat das sehr viele Ableger gefunden. Es geht jetzt auch bei The DAO, und gerade wenn wir den heiligen Gral bei DAOs und dezentralen Organisationen ein bisschen näher betrachten, nicht darum, also eine Einheit zu generieren, die im Endeffekt von Menschen verwaltet wird, sondern sie soll tatsächlich autonom im Internet existieren, nachdem sie einmal aufgesetzt wurde. Aber gleichzeitig haben wir natürlich trotzdem noch die Interaktion zur Realwirtschaft, weswegen wir hier in einem sehr hohen Maß von Personen abhängig sind, damit bestimmte Aufgaben einfach erledigt werden können. Also das ist auch eine Schwachstelle, die man versucht zumindest theoretisch umzusetzen oder, sage ich mal, befriedigend umzusetzen, damit wir uns mehr Richtung dem Attribut autonom nähern. Und wenn wir jetzt nun uns diese halbwegs, sag ich mal, schwammige, aber dann doch ein bisschen eingrenzende Definition angeschaut haben, dann ist doch eigentlich fraglich, ob aktuelle DAOs, die es tatsächlich auf dem Markt gibt, diesen Namen überhaupt verdienen. Also sind das nicht eher Decentralized Applications oder Organizations anstatt Decentralized Autonomous Organizations? Das heißt, dieser Anteil an autonomen Handeln, ist der tatsächlich gegeben, so wie man es zumindest theoretisch, im Geiste hatte. Und dazu wollen wir uns ein bisschen die DAO-Landschaft betrachten, damit wir das ein bisschen stärker eingrenzen können. Was gibt es denn schon für DAOs? Wie sind die aufgebaut? Was haben die für eine Ausrichtung? Und wir haben hier inzwischen eine sehr breite, diverse Landschaft und auch Anwendungen, die es gibt. Ich habe jetzt mal eine eigene Kategorisierung vorgenommen. Man kann das auch anders einteilen, aber es gibt folgende DAO-Typen.
Also wir sind sehr gespannt, Robert.
Danke, danke. Ich muss dazu sagen, die sind dann auch ein bisschen länger und es sind ein paar Punkte, aber gleichzeitig versuche ich immer ein paar Worte dazu fallen zu lassen, damit man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Also wir haben die erste Kategorie sind sogenannte DAO Operating Systems. Also da will ich DAO-Baukasten nehmen, zum Beispiel wie Aragon. Da kann man sich quasi da hat man Vorlagen, simpel gesprochen, mit denen man seine eigene DAO zusammenbauen kann. Dann gibt es Investment-DAOs, momentan relativ weit vertreten. Da will ich vielleicht The DAO nennen. Das ist im Endeffekt eine Plattform zur Unterstützung von Projekten und Entwicklern. Dann gibt es Grants DAOs, zum Beispiel AVE Grants DAO, das ist ein Förderprogramm für Ideen oder Konzepte und aber auch Entwicklerteams. Dann gibt es Collector DAOs und das ist zum Beispiel mal ganz lustig, wie man sich vielleicht auch so eine DAO vorstellen kann. Es gab mal die Constitution DAO. Der Zweck bestand von dieser DAO darin, dass man eine Originalkopie der US-Verfassung erwerben wollte. Und jetzt ist das Bieterverfahren, nachdem man dann Geld gesammelt hat, leider gescheitert, aber automatisch wurden dann die Einlagen wieder zurückgewährt. Also wir haben dann auch gleich Mechanismen drin, die die Rückabwicklung, das Erfüllen von unterschiedlichen Bedingungen in der DAO gewährleisten. Dann gibt es noch Protokoll-DAOs. Das bekannteste ist vielleicht Uniswap. Das ist eine dezentrale Kryptowährungsbörse, mit der man Transaktionen zwischen unterschiedlichen Token abwickeln kann. Service-DAOs mit Honey-DAO, da bündelt man Influencer, Investoren, Entwickler. Social-DAOs, vielleicht eine der bekanntesten, ist Decentraland. Da geht es um eine virtuelle Welt, in der die Nutzer zum Beispiel Grundstücke und andere Gegenstände erwerben können. Da gibt es auch bereits ein Paper von mir und auch einen Podcast, wenn ich mal kurz an der Stelle Werbung machen darf. Und dann gibt es auch Media-DAOs. Bankless DAO zum Beispiel, das ist eine DAO zur Digitalisierung, Handelbarkeit von Kunst mittels NFTs.
Das ist ja wirklich eine bunte Palette schon, oder?
Also es gibt schon wirklich viel und auch in unterschiedlichste Ecken, wo man es gar nicht erwartet.
Genau, ja, wirklich beeindruckend. Ja, man kann auch ganz allgemein DAOs von DINOs abgrenzen, sogenannte Decentralized Name Only. Und der Begriff, ja, Robert, den verwendest du immer und ich muss ehrlich sagen, ich finde den sehr witzig.
Er ist auch sehr passend, wenn man halt alte hierarchische Organisationen als Dinos bezeichnet. Und genau, also ich sehe persönlich sehr viel Dinos am Markt, auch wenn die sich DAO nennen. Aber unabhängig jetzt davon, ob man bereits eine DAO-Plattform oder eine Vorlage, zum Beispiel von Aragon hatten wir ja gerade eben, oder DAO-Stack und DAO-House, nur der Vollständigkeit halber will ich diese auch noch nennen, ein paar andere Plattformen. Mit diesen kann man DAOs bauen. Aber man muss auch gleichzeitig im Hinterkopf haben, dass DAOs trotzdem noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase sind, selbst wenn es jetzt schon Plattformen oder Vorlagen für DAOs gibt. Was auch noch ein Problem ist, wir haben noch nicht so die, gerade die Beschluss- und Ausführungsmechanismen, habe ich ja vorhin erwähnt, die kosten Gas und das ist natürlich auch kostenintensiv. Und werden nun DAOs auf der Ethereum-Blockchain betrieben, dann ist diese zwar technisch geeignet und wird auch viel verwendet, aber wir müssen natürlich im Hinterkopf haben, dass wir für den Betrieb laufende Kosten generieren, alleine durch die Validierung von Transaktionen. Hm. Interessant ist aber, dass ja die letzten paar Jahre kontinuierlich die Preise in der Ethereum-Blockchain gestiegen sind, das aber keine Auswirkungen auf die Aktivität von DAO-Nutzern hatte. Das heißt, denen waren im Endeffekt die Kosten egal, wenn man halt trotzdem Transaktionen auf einer DAO mit Ethereum abwickeln wollte.
Genau, und damit wollen wir auch am Ende unserer Folge jetzt auch noch ein paar Herausforderungen zeigen. Ein großes Problem ist neben der regulatorischen Unsicherheit auch die Governance. Also wie wird ein DAO verwaltet? Weil so schön wie eine DAO ist, so unpraktikabel ist sie, wenn sie nicht handlungsfähig ist. Also, dass keine Quoren erreicht werden. Entscheidungsfindungen können also nicht mehr getroffen werden, wodurch die DAO handlungsunfähig wird. Die schnelle und zügige Entscheidungsfindung ist demgegenüber auch ein Vorteil von aktuell hierarchischen Organisationen.
Und genau wegen diesen Punkten, die du gerade angesprochen hast, muss man eine DAO auch nicht als die einzig glücklich machende Organisationsform begreifen, die man zukünftig, wenn die Entwicklung weitergegangen ist, sich definitiv und überall durchsetzen wird, sondern man muss es mehr als eine Alternative zu diesen zentralen Hierarchieformen begreifen. Also für bestimmte Situationen eignet sich eine DAO. Und ich persönlich sehe dann doch in der Zukunft sehr viele DAOs. Und auch, dass sich das Ökosystem kontinuierlich weiterentwickelt, so wie es jetzt in den letzten 5-6 Jahren passieren ist. Aber ich muss auch sagen, dass sie natürlich nicht für alle Situationen geeignet ist. Wo ich sie sehe, ist insbesondere bei der zu globalen oder globalisierten Zusammenarbeit von Personen und Organisationen.
Robert, vielen Dank für diese abschließenden Worte. In der nächsten Folge gehen wir stärker auf die rechtlichen Folgefragen von DAOs ein. Bis dahin bleibt es spannend und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, bis zur nächsten Folge.